Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
Dann herzlich willkommen zur Stimme des Sports, dem Podcast der Sportregion Stuttgart. Heute mit einer neuen Folge. Wieder mit einem Weltmeister, aber auch Paralympicsieger. Herzlich willkommen, Nico Kappel. Danke, dass du da bist.
Gerne.
Ich möchte jetzt gar nicht so viel vorgreifen, sage ich, glaube ich, meistens. Stell dich doch einfach mal selber kurz vor. Wer bist du?
Wer bin ich? Ja. Wie soll ich das spielen? Nein.
Ja, das könnten wir auch mal spielen.
Ja, also Nico Kappel, 25 Jahre alt, Kugelstoßen, paralympisches Kugelstoßen, also kleinwüchsig, unfassbare 1,41 Meter groß, ja, ganz wichtig, 70 Kilo schwer, bedeutet ein BMI von 36. Jetzt, ja, stimmt, schon im Podcast, gibt gar kein Bild dazu. Ich hoffe, ihr habt jetzt kein falsches Bild von mir. Nee, Spaß beiseite, aber eben Kugelstoßer, also von daher wichtige Sache für mich, eben die Kraft und deswegen auch so schwer und ja, genieße es.
Ja, das sieht man immer wieder, glaube ich, auch in den sozialen Medien, wenn du mit deinem Kumpel Matze unterwegs bist.
Da auf jeden Fall.
Lieber, wie war das? Lieber zwei halbe als ein ganzer?
Ja, genau. Mit Robert Harting haben wir da mal so ein Bild gemacht.
Ja, genau.
Der hat sich dann schon fast auf den Schlips getreten gefühlt. Also so auf Spaß so hat er dann gesagt, ja, aber das ist ja fast diskriminierend für mich, wenn ihr zwei...
Aber haben wir mal den Spieß umgedreht.
Ja, genau. Ja.
Du hast du schon gesagt, Kugelstoßen, Parakugelstoßen? Bist Weltmeister?
Ja, 2017.
Richtig. 2016 Paralympicsieger geworden in Rio damals.
Genau.
Und in Doha letztes Jahr Vize-Weltmeister geworden.
Genau, ja. Ja, wir waren in Dubai, also in Dubai dann.
Ja.
Ja, genau.
Warum war das nicht in Doha?
Gute Frage. Also wir waren 2015 in Doha und jetzt war ja die von den olympischen Leichtathleten, waren ja jetzt in Doha,
ja.
Und wir waren in Dubai. Also die haben, ab und zu gibt es ja mal eine Kooperation, so wie London oder auch, ja, ich glaube EM war eher Zufall, dass es dann beides in Berlin war. Aber also wie da genau die Abstimmungen immer sind, gute Frage. Aber ist natürlich schon gut und eigentlich auch effizient, wenn man es an der gleichen Städte macht und dann irgendwie hintereinander weg.
Ja, ist ja auch nachhaltig, so wie die Olympischen und Paralympischen Spiele dann zum Beispiel. Man muss ja die Dinge ausnutzen, die man hat und die einem zur Verfügung gestellt werden.
Das auf jeden Fall, ja.
Du kommst aus der Region Stuttgart.
Ja, am Rande. Am Rande der Region Stuttgart.
Am Rande der Region oder am Rande der Welt?
Das ist wahrscheinlich gleichzustellen, ja. Aber es ist tatsächlich Region Stuttgart noch, ja.
Ja, fällt noch rein, gell?
Ja, genau, fällt noch rein. Dahinter kommt dann noch ein weiteres Örtchen und dann war es das auch mit der Region Stuttgart. Aber es ist noch Region Stuttgart.
Du bist nicht nur sportlich aktiv, sondern auch politisch.
Ja.
Passend zum Jahresmotto der Sportregion Stuttgart, Sport und Politik. Erzähl doch mal ein bisschen was von Nico Kappel, der Politiker.
Nico Kappel, der Politiker, ja. Also ich sitze seit 2014, ja, ich meine 2014, ja. Seit 2014 sitze ich im Gemeinderat in meiner Heimatmetropole Welzheim. Metropole, für alle, die Welzheim nicht kennen, sind so, ja, wir haben so 11.000, knapp über 11.000 Einwohner.
Aber ja, gut, aber das ist, ja.
Ja, ist eine Stadt. Und deswegen sage ich auch, wir gehören noch zur Welt, aber was dann alles dahinter kommt, dann wird es echt mau.
Fühlen die sich nicht angegriffen?
Nein, um Gottes Willen. Nee, glaube ich nicht.
Die können damit umgehen?
Ja, okay. Ich glaube, das ist
Gott sei Dank
absichtlich. Also man zieht ja da freiwillig hin, hoffe ich.
Ja, ja.
Ja, nee, alles gut. Ja, mir gefällt es ja auch da. Also sonst würde ich ja da nicht mehr wohnen. Ja, deswegen, das ist schon alles in Ordnung. Und genau, also seit 2014 im Gemeinderat für die CDU-Fraktion. Ich weiß nicht, ob ich sowas sagen darf, aber ich sage es jetzt einfach.
Selbstverständlich darf man sowas sagen. Alles andere wäre Diskriminierung.
Genau, ja. Und genau 2019 waren jetzt Wiederwahlen, da habe ich mich wieder aufstellen lassen und bin auch wieder reingewählt worden. Und ja, mir macht Spaß, es ist eine tolle Abwechslung, es sind interessante Themen, ich lerne auch selber für mich viel dazu, habe dadurch auch, also durfte zum Beispiel, war ich bei der Bundespräsidentenwahl dabei, dann wann war die letzte Wahl? Bin jetzt blöd.
Bundespräsidentenwahl? Ja. Vor 2 Jahren, glaube ich.
Nee, War 2017, oder? Ich meine, es war 2017. Oh Mann, das ist echt, die Zeit geht vorbei. Das ist jetzt peinlich. Flieg, aber gell? Egal, ja. Was natürlich ein tolles Erlebnis war und wo man eben auch viel dazulernt. Und ja, ich mache es gern, habe natürlich so Schwerpunktthemen oder Themen, die mir wichtig sind. Das ist natürlich klar, der Sport. Natürlich dadurch, dass ich eine Bankausbildung gemacht habe, auch immer für die Finanzen und Haushalt und so, da wo viele dann davon zurückschränken und denken, ach du je, denke ich so, ah, ich finde das eigentlich ganz interessant und gucke mir das gern durch und vergleiche dann auch gerne meine Heimatstadt irgendwie mit anderen, wenn man da irgendwie was rausfinden kann, wie es bei denen so aussieht und deswegen, ja. Also mir macht es immer noch unglaublich Spaß und hoffe, dass ich da auch meinen Teil dazu beitragen kann und deswegen, ja. So in dem Rahmen gut. Ich glaube, wenn es, also muss ich ja immer dazu sagen, jetzt in so einer Stadt wie Welzheim, Kommunalpolitik, da ist schon, da geht es, Gott sei Dank, da geht es sehr um die Sache. Ja, da ist wenig politisch, also wenig politische Debatte, sondern sehr sachliche Debatten zum Großteil. Und das schätze ich auch sehr oder das finde ich auch gut. Und klar, ab und zu wird es natürlich da auch mal politisch bei besonderen Themen, aber ist schon was anderes wie die Politik, die man jetzt vielleicht auf Landesebene oder Bundesebene kennt.
Hm. Jetzt fragt sich sicherlich der eine oder andere, wie er denn in so ein Amt kommt. Also ich könnte mir vorstellen, dass viele junge Leute vor allem schon Interesse an Politik haben und aber nicht so richtig wissen, wie man denn jetzt in so eine Politikkarriere starten kann. Wie hast du denn das gemacht?
Boah, wie habe ich das gemacht? Also bei mir war das so ein bisschen nach einer Landtagswahl in Baden-Württemberg. Ich habe mir überlegt, Mensch, und also bin ich dann gerade 18 geworden. Mich würde es einfach auch interessieren, wie das so ein bisschen näher oder wie das alles zusammenläuft. Und habe schon immer gern Nachrichten geguckt und so. Und da sieht man das ja dann auch viel. Und bin dann mal bei uns, weil ich von einem wusste, so der Biergartenwirt in Welzheim, den kannte ich ganz gut, weil ich da vor meiner Ausbildung dann gejobbt habe und so. Und deswegen wusste ich, dass der saß im Gemeinderat. Und dann habe ich den einfach mal drauf angehauen. Da sage ich, du Mensch, was muss ich eigentlich machen, wenn ich so ein bisschen, mich interessiert es einfach, ich will da ein bisschen was mitkriegen. Ne? So,
genau.
Dann sagt er, ja, bist bei mir genau richtig, ich bin Ortsvorsitzender. Also das wusste ich dann zu dem Zeitpunkt noch nicht. Bin Ortsvorsitzender der CDU in Welzheim. Und dann sage ich, ah ja, cool, ja, dann würde ich da, also wird einfach, dann sagt er, komm, schau einfach mal dazu, wir treffen uns ab und zu Stammtisch, da reden wir ein bisschen über die kommunalpolitische Sachen und aber auch ein bisschen einfach.
Also quasi direkt Austausch. Zum CDU-Stammtisch dann gekommen.
Ja, genau, okay. ja, gut. Also war auch so ein bisschen so die Richtung, wo mich halt interessiert hat, ja. Oder wo ich mich halt auch selber so ein bisschen sehe. Und ja, dass wir mal da so ein bisschen ins Gespräch kommen und irgendwann hat er mich dann tatsächlich mal darauf angesprochen und gefragt, ja, kann ich dir eigentlich nicht vorstellen, dich für einen Gemeinderat aufstellen zu lassen. Und ich so dachte, okay. Hab das mal sacken lassen.
Herausforderung.
Ja, oh hab das mal sacken lassen. Das war ja, gerade so in den, also 2013 und so. Da, ne, meine sportlichen Erfolge kamen ja so ab 2015, 16. Da war natürlich Sport auch schon ein großes Thema, aber lange nicht das, wie es jetzt heute ist. Und da dachte ich so, ja, eigentlich schon interessant. Und wenn man schon die Chance kriegt, aufstellen lassen als Junge, verlieren kann man ja nichts. Also auch wenn man jetzt irgendwie nicht viel Stimme oder so kriegt. Warum denn nicht? Ja, ich würde es einfach mal gern sehen.
Betreibt man da Wahlkampf dann? Also
ja, schon ein bisschen. Ja, ein bisschen.
Also muss ich ja schon im sagen. Intern, im Gemeinderat dann? Oder
nee, das wie? Ist also ganz normal auch, dass man mal, weiß ich, auf dem Markt sich präsentiert, wo man mit den Leuten dann quatscht und so.
Ach was,
also
das macht man dann schon?
Ja, wenn man es dann so von unserer Fraktion, also ja, in Welzheim gibt es jetzt zwar CDU und SPD, aber da gibt es dann auch Freie Wähler und also damals dann Freie Wähler und Welzheimer Bürgerforum, das sind halt so, ja, also wie gesagt, das Politische spielt da nicht so die große Rolle, sondern es geht echt um die Sache und es ist eine Personenwahl, ist keine Parteiwahl. Und dann quatscht man da und hat da eben die Möglichkeit, dann gab es auch, also jetzt bei der letzten Wahl, gab es dann auch mal eine Wahlveranstaltung, wo eben Fragen gestellt werden konnten und so, und wo man dann eben auch vorne stand und eben dann dazu geantwortet hat. Und ja, es ist ganz interessant, es bringt einen auch selber weiter, ja, Rhetorik und solche Themen merke ich auch, also ich sage ja immer, wenn ich da unseren Bürgermeister oder so sehe, sage ich immer, da stelle ich ihm eine Frage oder sag was dazu und er antwortet dann drauf. Und ich weiß eigentlich genau, dass er meine Frage nicht so beantwortet hat, wie ich das jetzt gerne gehabt hätte, aber trotzdem ist dann oft so, wo man sich dann so denkt, ja, jetzt hat er aber, irgendwie hat er mich jetzt so totgequatscht. Ja?
Oder, quasi so in den Boden so, geredet.
Genau, wo man dann so danach denkt und dann läuft man raus und denkt, aber darauf, wo ich raus wollte, das hat er mir nicht beantwortet. Ja? Und
das also, ist aber auch die Kunst, das finde ich voll cool, da dann zuzugucken. Also jetzt, bei vielen Politikern denkt man sich dann, oh, jetzt sag halt auch endlich mal was. Ja, ich möchte, dass du jetzt was sagst und nicht nur deine Message rüberbringst. Ich meine, ich finde es ja cool, wenn Leute eine Frage so umdrehen können, dass sie wirklich ihre eigene Message rüberbringen, statt die Frage zu beantworten.
Ja, also,
aber irgendwann musst du halt auch mal die Frage beantworten, oder? Also,
ja, aber also, das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern also der beantwortet eigentlich schon die Frage, ja, oder beziehungsweise stärkt halt nochmal seinen Standpunkt dazu, ja. Und also macht das gut und unfassbar gut. Manchmal denke ich, also ich ärgere mich dann richtig drüber. Und also wenn man mal anderer Meinung ist, ja, das gehört ja dann, also man ist ja auch, meistens ist man ja der gleichen Meinung. Aber es ist.
Tatsache, ist man meistens der gleichen Meinung, ja.
Häufig. Also weil es ja sehr sachlich ist, die Diskussion. Klar, es gibt Themen da, wo man dann sagt, ah, das tät ich. Also man will ja immer das Beste für die Kommune, das Beste für die Stadt. Und das behaupte ich jetzt einfach mal, dass das bei allen so ist, ja, die dann in Welsheim im Gemeinderat sitzen. Und deswegen ist das, ja, ist das sehr human. Natürlich gibt es Themen, wo man anderer Meinung ist und die gibt es immer wieder. Und ja, aber und das ist einfach das Schöne, dass ich dann auch für mich da einfach was lernen kann oder was mitnehmen kann und hoffentlich dann irgendwann auch umsetzen kann und sagen kann, okay, das war jetzt eine richtig gute Rhetorik. Und
also du würdest schon sagen, dass dich deine Politik oder der Werdegang so ein bisschen auch weiterentwickelt hat, weitergebracht hat
in
deinem generellen Sein und Leben und vielleicht auch im Sport?
Ja, auf jeden Fall. Ja, doch, würde ich schon sagen. Also klar, es ist immer, ich sage immer, also wäre ja schlimm, wenn irgendwas schaden würde, ja. Also alles, was nicht schadet, bringt einen weiter. Und ich nutze die Zeit da gern und mache das auch wirklich gern. Und ist einfach ist ein schönes Zusammenkommen und man lernt halt echt unfassbar viel dadurch und kann auch hoffentlich dann einen guten Beitrag dazu leisten und die Mischung, die macht's. Und ja, deswegen bin ich da auch noch dabei. Ja, ich weiß nur gar nicht, was ich sagen soll, ja, weil es halt eben nicht so politisch ist, wie man sich das jetzt so klassisch vorstellt. Ja. Wenn man jetzt dann, die Reden im Bundestag hört und dann dauernd irgendeiner von irgendwelchen Oppositionsparteien oder andersrum, also immer die Gegenseite sozusagen, dann immer zwischen rein schreit und so. Also so ist das nicht im Gemeinderat, da ist das schon ein bisschen
gesitteter. Ah ja, Gott sei Dank.
Ja. Also da fängt man jetzt nicht an, nach dem dritten Satz dann schon zu schwitzen, weil irgendwie die ganze Zeit irgendwie einer dazwischen labert.
Okay, dann geht's. Okay. Also, für alle, die gerne in die Politik gehen möchten.
Auf jeden Fall. Auch junge Leute werden da immer gesucht.
Schreib mal den Nico an.
Man kann ja da vor Ort, man kann da auch echt was bewegen, ja. Oder auch, man muss nicht gleich im Gemeinderat landen. Man kann sich auch dort, also jede Fraktion, jede Partei lädt ja auch immer zu öffentlichen Fraktionssitzungen ein oder mal zum Austausch oder wie auch immer. Und da, also man ist da direkt dran und man kann da wirklich was bewegen. Und wenn es darum geht, also auch für Jugendliche, für die ist das ja immer alles so weit weg, ja, solche Themen. Aber und wenn es darum geht, weiß was ich, auf dem Bolzplatz, Mensch, warum gibt es da eigentlich keine Tornetze, sondern warum sind es nur Tore?
Ja, oder so Thema Jugendhaus vielleicht.
Ja, oder solche, genau, alles, was halt die Jugendliche betrifft. Und also es ist halt ein klassisches Beispiel und man schießt da ein Tor und der Ball fliegt immer, muss man dann 50 Meter weiter hinten holen. Solche Themen, das haben vielleicht die Kommunalpolitiker in dem Moment nicht so auf dem Schirm. Und wenn das einer den anstupst, der meldet sich einmal in der Gemeinderatssitzung, sagt das, oder vielleicht nicht mal in der Gemeinderatssitzung, ruft vielleicht so bei der Stadt an und sagt, Mensch, wie sieht's aus, können wir da noch zwei Netze hin machen? Und das ist jetzt kein Betrag, wo es darum geht, oh Gottes Willen, kann
dass man da irgendwie eine Ausschusssitzung oder sowas machen muss. Ja.
Sondern da wird auf einem kurzen Dienstweg dann in der Regel, wenn dann der sagt, ja, klar, kein Problem, lass mal einen Bauhof vorbeifahren, die sollen die hinmachen, fertig. Oder wenn es dann halt darum geht, da brauchen wir das jetzt wirklich, wie auch immer, dann wird es vielleicht mal kurz irgendwo besprochen, ja, in einem kleinen Rahmen. Aber sonst, und dann ist es da dran und fertig. Ja. Also da kann man echt auf kurzem Weg dann auch echt was erreichen. Deswegen, warum nicht? Also wenn da irgendjemand was hat und sagt, ah Mann, das stört mich, oder warum kann man das nicht so machen? Hörer in der Hand, kostet 5 Minuten und dann ist das Ding vielleicht tatsächlich da. Oder so großer Wahrscheinlichkeit.
Das ist aber super interessant, finde ich auch. Also wirklich für mich, weil ich mir das nie so vorgestellt hatte, dass es kommunalpolitisch so nah dran ist, dass man da wirklich auch noch was bewegen kann. Und vielleicht ist es ja auch ein bisschen eine Hilfestellung. Momentan sind so viele Leute ein bisschen unzufrieden mit ihrer Situation oder mit der generellen Situation, dass wenn dich irgendwas in deinem Ort stört, dann geh hin und nimm, wie du sagst, den Hörer in die Hand, versuch irgendwas zu bewegen. Und wenn das auch geht, dann warum nicht machen oder wenigstens mal probieren.
Ja, also solche Sachen immer.
Jetzt haben wir schon viel über Politik gesprochen. Also den Politiker Nico Kappel, den haben wir jetzt mal abgehakt. Wie sieht es denn mit dem Sportler Nico Kappel aus? Du bist, hast schon gesagt, du bist Kugelstoßer.
Ja.
Eigentlich möchte ich jetzt nicht so arg deine Vita erzählen und so vorgreifen und so. Aber natürlich dreht sich alles so ein bisschen um diesen Paralympics-Titel von 2016. Klar. Der ein oder andere wird vielleicht auch wissen, dass sich Speerwerfen und Kugelstoßen abwechseln, mal abgewechselt haben. Ich weiß es gar nicht.
Ja, in der Jugend habe ich auch Speer geworfen.
Ja?
Aber irgendwann... irgendwann entscheidet man sich dann für eine Disziplin, weil einfach die sind einfach technisch zu weit auseinander, um in beiden jetzt in der Weltspitze dabei sein zu können. Ne? Also man muss sich dann schon irgendwann entscheiden. Das war bei mir auch so zum Jahr 2014, 15 habe ich mich dann vollends auf die Kugel konzentriert, gar keinen Speer mehr geworfen, weil es halt eben, weil ich da eben... Es ist ja immer so, also wie bei allem im Leben, das, was einem Spaß macht oder da, wo man ein bisschen mehr Erfolg hat, das ist meistens auch das, was einem Spaß macht. Also es liegt ja meistens sehr nah beieinander, egal ob das jetzt im beruflichen Alltag ist, ob das jetzt im sportlichen Alltag ist. Das ist ja überall so und dann bleibt man eben bei einem hängen und das war bei mir dann die Kugel und da ging es dann eben auch voran.
Und bei den Paralympics ist es aber nicht so, dass einmal Kugel gestoßen wird und dann die nächsten Paralympics, da wird dann Speer geworfen und dann...
Nee. Also bei den Kleinwüchsigen ist Kugelstoßen und Speerwerfen paralympisch. Also es gibt keine 100 Meter, es gibt keinen Weitsprung, es gibt nichts anderes. Also es gibt nur Kugel oder Speer für Kleinwüchsige. Und da gibt es eben bei jedem Paralympics dann jeweils einen Wettkampf. Also beides sozusagen. Deswegen, also Matze ist ja Speerwerfer zum Beispiel, da sagen wir immer so gegenseitig, ja, wenn ich noch Speerwerfen würde, hätte ich ja gar keine Chance. Und andersrum sagt er, ja, aber wenn ich noch Kugelstoßen würde, dann wäre es ja richtig schwer für dich. Also da necken wir uns immer so ein bisschen. Und da gibt es, also wie gesagt, immer beide Entscheidungen. Jedes Mal.
Wie kommt man denn als Kleinwüchsiger zur Leichtathletik? Das ist jetzt schon was vielleicht, also ich frage jeden eigentlich, wie er zu seinem Sport gekommen ist.
Ja.
Ich glaube, Sven Ottke würde sagen, mit dem Bus.
Ja, genau.
War das Sven Ottke, ich weiß nicht mehr.
Ja, genau, wie kommt man zum Sport mit dem Bus?
Ja, genau.
Wie kommt man da dazu? Also ich war eigentlich durch und durch Fußballer tatsächlich, aber in meiner Jugendzeit und sehr früh, also mit 5 Jahren oder so, dann schon angefangen Fußball zu spielen, aber in einer ganz normalen Mannschaft, wie ist das als Kleinwüchsiger, ist kein Problem. Klar, später ist es ein bisschen interessant geworden, wenn dann die anderen, was weiß ich, mit dem Kickstiefel schon kamen und dann bin ich noch zum Kopfball gegangen und so. Also das war dann so eine B-Jugend oder so. Ist dann vielleicht aber schon nie was passiert, Gott sei Dank.
Oh, Gott sei Dank.
Und also es war mir auch egal, weil ich war einfach Fußballer. Ja. Und habe eben da sozusagen meine sportliche Laufbahn sozusagen begonnen. Oder ja, mein Sport, aber natürlich lange nicht irgendwie auf dem Niveau, wie es jetzt heute ist. Und bin dann durch einen Zufall, dann 2008 so ein bisschen was von den Paralympics in Peking gesehen, so ein bisschen im Nachgang, also nicht währenddessen, sondern danach ein bisschen was mitbekommen. Matze hat ja damals Silber gewonnen im Kugelstoßen und habe dann über den Kleinwuchsverband, gibt es so einen so Zusammenschluss der Familien und so mit kleinwüchsigen Kindern, um sich auszutauschen und so in ganz Deutschland, aber auch in jedem Bundesland nochmal. Und darüber hat man dann mal fürs Abitur oder auch für Sportnoten ging es mal darum, dass man sich damit beschäftigen sollte, also die Landesverbände, um Vergleichswerte zu haben. Ja, also damit eben auch ein Kleinwüchsiger fair benotet werden kann im Sportunterricht.
Ja.
Und das war so ein bisschen der Aufhänger und ich habe ja schon
heißt,
immer...
Entschuldigung, dass ich das dazwischengrätsche. Du wurdest nicht fair benotet im Sportunterricht?
Doch, ich wurde immer fair benotet, um Gottes Willen. Das war alles... Das ist natürlich nicht ganz einfach. Ja, man muss ja dazu sagen, also man kann ja nicht... Also ist ja von Lehrern nicht ganz einfach. Ja? Wie benotet der jetzt einen Kleinwüchsigen? Weil es gibt ja auch keinen Unterschied. Ich sage immer, ein schönes Beispiel ist zum Beispiel der Unterschied Marcel Nguyen zu Robert Harting.
Ja.
Ja? Ich glaube, Robert Harting wäre nie ein Turner geworden, aber Marcel wäre auch nie ein Diskuswerfer geworden.
Ja.
Und so, also das ist ja so das Körperliche, der eine ist ein bisschen größer, der andere ein bisschen kleiner, der andere ein bisschen wendiger, agiler, der andere ein bisschen kräftiger und zäher oder wie auch immer man das beschreiben will, und das spiegelt sich ja im Sportunterricht, also weil es eben körperlich die Abhängigkeit ist, spiegelt sich ja körperlich, dann sieht man auch einfach, ja. Also Robert Harting wollte ich nicht im Bodenturm sehen, ehrlich. Also nee, kann ich mir nicht vorstellen, glaub, dass der da eine Eins bekommen hat. Wenn nicht, Hut ab, Robert, aber...
Ich glaube, das müssen wir ihn mal fragen.
Ja, können wir ihn mal fragen, ja, ich frage ihn mal. Und aber Marcel auf der anderen Seite, weiß ich, bei irgendwelchen Disziplinen, wo eben das eine große Rolle spielt, dann eben er seine Schwierigkeiten hat. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was es dann ausmacht. Ja? Und so ist es bei den Kleinwüchsigen auch. Es gibt natürlich große Kleinwüchsige und kleine Kleinwüchsige, und da ist es ähnlich. Und jetzt mit meinen 1,41 gehöre ich eher zu den Größeren. Und deswegen hat wahrscheinlich auch Kugelstoßen, Speerwerfen ganz gut geklappt, weil ich da eben dann auch schon ganz gute körperliche Voraussetzungen einfach hatte im Vergleich, wenn einer, was weiß ich, 10 Zentimeter kleiner ist oder so. Also bei uns sind natürlich die Unterschiede da nicht so groß, aber trotzdem sind die da. Und das ist da auf jeden Fall ein Punkt. Und wenn ich da gleich anknüpfen darf, jetzt tue ich zwar ein bisschen abschweifen.
Nein, aber egal. Alles gut.
Das Gleiche ist ja auch, das betrifft ja auch jeden von uns von der Persönlichkeit her. Ja? Also zum Beispiel bei mir war immer Englisch-Deutsch. Da war ich immer froh, wenn es rum war. Ja? Da habe ich gefühlt immer auf meinem Notizblock oder in der Schule, also auf meinem Schreibheft, habe ich immer jede Minute, immer wenn eine Minute rum war, habe ich wieder einen Strich gemacht. Ja? Nee. Da war ich froh, wenn die Striche voll waren und die Stunden aus waren. Und in Mathe oder Geschichte oder Gemeinschaftskunde oder so, da ging die Zeit rum wie im Flug, weil es mir einfach Spaß gemacht hat.
Ja.
Und so ist ja auch, also sportlich sieht man es halt sehr und persönlich ist das ja genauso. Deswegen, um da auch wieder den Zwiespalt zu kriegen, nur weil jetzt einer sportlich gesehen jetzt irgendwie körperlich da eine Schwierigkeit hat, muss man ja jetzt nicht gleich sagen, ach, der arme Kerl, komm, schreib mir trotzdem eine Eins rein, fertig. Und weil in Englisch kriege ich das auch nicht. Ja.
Ja.
Ach komm, der arme Kerl, das kann er nicht so, kriegt er trotzdem eine Eins.
Ja.
Das ist ja nicht so. Ja.
Ja.
Und das, deswegen, bei mir war es immer Sportunterricht, Bockspringen. Ich war froh, wenn ich auf den Bock draufkomme, bin danach wieder runter. Und da habe ich auch keine Eins bekommen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und klar, es gab so ein paar Sachen, was ich zum Beispiel Volleyball, kann ich mich erinnern, 10. Klasse, wo es dann darum ging, ja, ein Schmetterschlag war in der Benotung mit drin. Und dann hat halt irgendwann der Lehrer gesagt, ja gut, Schmetterschlag beim Kappel, das wird jetzt spannend, weil der kann ja nicht am Netz stehen und das Ding dann so übers Netz brettern. Also hat er gesagt, okay, im Volleyball kommt es auch mal vor, dass man irgendwie aus dem Spiel heraus, also ein bisschen weiter weg vom Netz, eben so einen scharfen Ball, der so ein bisschen Vorwärtsdrall hat, rüber ins andere Feld spielen muss. Und da muss ich sagen, da war der Lehrer richtig gut. Der hat gesagt, gut, und beim Nico benoten wir das, der muss den Schlag eben machen.
Ja, aber genau, das braucht man doch auch in unserem Schulsystem zum Beispiel, nämlich flexible Lehrer, die auf ihre Schüler eingehen können.
Ja, das also in so einem Fall dann, ja.
Würde ich jetzt verlangen von jedem Lehrer für jedes Kind und jetzt nicht speziell, weil jetzt jemand zum Beispiel eine körperliche oder eine geistige Behinderung hat, sondern...
So. Gut, in dem Fall, also da ging es halt einfach nicht, ja. Also jetzt für jeden anderen würde es mir halt schwer fallen, dann demjenigen zu sagen, weiß ich, bei so einem Schlag, ja, das kann er jetzt nicht oder so, sondern dann kann er es halt nicht, dann wird es halt ein bisschen schlechter benotet oder wie auch immer. Aber, also das ist ja das, und ich glaube, genau dafür sollte ja auch die Schule da sein. Also das soll ja sozusagen, versuche ich ja selber rauszufinden, was liegt mir, was macht mir Spaß, was macht mir keinen Spaß, ja.
Mhm.
Dass ich kein Übersetzer werde, war ziemlich schnell klar, ja? dass das nicht mein Thema ist. Und so ist ja bei allem, ja, und ich erzähle gerne, ich habe dann eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht, dort im Vertrieb, weil mir das einfach Spaß gemacht hat, weil ich dachte, okay, da gehöre ich hin. Und
ja.
Wenn jetzt, wenn mir jetzt einer gesagt hätte, Nico, nee, du musst in die IT-Branche und die Sicherheit, also am Computer und die Sicherheit dann für das Unternehmen machen, um Gottes Willen, das Unternehmen. Das dauert 2 Tage, dann ist das Ding gehackt. Ja, dann ist Feierabend mit dem Unternehmen. Nee, weil es nicht mein Thema ist, ja. Weil ich das einfach nicht so gern mache. Und das ist ja Stärken, Schwächen. Die zu nutzen, das ist ja auch das. Ja. Und,
richtig.
Und das ist auch so ein bisschen, vielleicht dann auch ein bisschen meine Lebensphilosophie, weil ich oft gefragt wird, ja, wie wäre das, oh, wäre ich nicht gern größer und weiß was ich. Nee, warum denn? Ich habe genauso Stärken und Schwächen wie jeder andere auch, dass ich kein Basketballer werde. Haken ran, gut, wird halt nichts, funktioniert nicht und weiß ich, Fußball oder so natürlich auch schwierig. Aber auf der anderen Seite der Brillenträger, ja, wenn jemand eine Brille trägt und der will Kampfpilot werden, aber das funktioniert nicht.
Ja.
Keine Chance. Und wenn er der geilste Pilot der Welt ist und das Ding fliegen kann ohne Ende, als Brillenträger steht so drin, kann kein Kampfpilot werden, weil das eben die Statuten so ergeben. Was ja auch irgendwo logisch ist, weil es eben wichtiger Baustein ist. Ja?
Ein bisschen.
Ja, und so ist es, ja. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten dann als Person, ja. Und das betrifft jeden. Das betrifft nicht nur mich als Kleinwüchsigen, sondern jeden in unserer Gesellschaft. Ich kann entweder mich hinstellen und kann sagen, scheiße, was ich alles nicht kann. Mann, ärgert mich das. Und das kann ich nicht. Und das würde ich so gerne machen. Und das kann ich aber nicht. Und keine Ahnung. Oder ich gehe hin und sage, ey, geil, das kann ich, das macht mir Spaß, da bin ich gut. Also bewege ich mich doch genau in dem Bereich. Ist doch viel angenehmer für mich, wie wenn ich mich da bewege, was nicht so mein Fall ist. Das ist immer so ein bisschen, also ich immer so versuche dann mitzugeben, so ein bisschen, ja. Und ich glaube, dass ich da dann auch sehr authentisch wirken kann, mit, wenn ich dann eben sage, als Kleinwüchsiger, dass ich es genauso sehe. Und dass ich eben nicht wüsste, wenn ich morgen 1,80 Meter wäre, was ich dadurch mehr hätte in meinem Leben. Oder was,
vielleicht
was
könntest du ja dann gar keinen Kugelstoß mehr machen.
Ja, wahrscheinlich hätte ich weniger. Ja, weil, als 80 wäre ich zu klein. Ja,
wahrscheinlich. Oder vielleicht schwer. Zu schmal oder zu schwer, ja, oder wie auch immer. Und dann, aber ich meine, im normalen Kugelstoßen, also jetzt von großen Menschen, die unterscheiden sich ja auch. Also, sagen wir jetzt mal, es gibt ja niemanden, nicht 5 Leute, die aussehen wie der Robert Harting im Diskus.
Nee.
Oder wie der David Stoll im Kugelstoßen. Ja. Die unterscheiden sich ja auch. Manche sind halt breiter gebaut, manche sind schmäler gebaut, manche sind größer, manche sind kleiner.
Ja, gut, die Frage ist schon mal, in welcher Definition, ja? Wenn man natürlich, wenn da nur 2 Meter Ochsen stehen oder 2,10 Meter Ochsen, dann ist einer 1,90, dann ist es der Kleine in der Runde, ja? Wenn die aber dann in einer Runde stehen, wo so der Schnitt, also im Fernsehen sieht man das ja dann nicht, da sieht man nur, dass einer kleiner ist. Ja? Ja. Wenn die dann aber in so einer Runde stehen, wo so der Durchschnitt der Gesellschaft ist, dann merkt man schon, oh, das sind alles richtige Bullen. Ja?
Ja.
Also man findet keinen Kugelstoßer in der Weltspitze, behaupte ich jetzt einfach mal, der unter 105 Kilo wiegt. Das gibt's halt. Das gibt's halt.
Nur mal einen Test machen.
Ja, das ist also definitiv keine Chance, ja, weil der das Ding halt nicht so weit wegkriegt. Und klar, es gibt unterschiedliche Techniken und jeder hat, das ist ja dann das Gleiche wieder in kleinerer Form, ja. Auch da, beim Kugelstoßen hat dann jeder wieder seine Stärken und Schwächen.
Ja.
Und da geht es halt auch darum, man versucht natürlich dann seine Stärken zu nutzen, in der Hoffnung, dass die so stark sind, dass ich eben dadurch mir einen Vorteil verschaffen kann gegenüber den anderen, ja, also sozusagen. Und darauf muss man sich konzentrieren. Und da gibt es natürlich dann auch wieder verschiedene Typen, die dann auf verschiedene Weise festlegen, wie sie jetzt die Kugel möglichst weit stoßen. Klar, die biomechanischen Gesetze und physikalischen Gesetze gelten für alle, aber die Art und Weise, das dahin zu kommen, ist jedem individuell.
Und wie bist du so erfolgreich geworden?
Ja, ich würde sagen, also ein großer Anteil hat da natürlich meine Family, ein Riesenanteil, die eben von Anfang an, ja, wenn ich an meine Jugendzeit dann mich erinnere, als wo ich dann eben mit dem Kugelstoßen angefangen habe oder auch schon davor mit Fußball. Also ich war ja immer irgendwo auf dem Sportplatz und wenn ich mal da nicht war, also mein Vater war Fußballtrainer schon immer, meine Mutter ist Tennistrainerin, da habe ich auch ab und zu mal ein bisschen Tennis gespielt. Also ich war eigentlich jeden Tag irgendwie draußen, habe irgendwie mich sportlich betätigt. Und das ist natürlich schon mal für so koordinative Fähigkeiten, Bewegungen erlernen und so schon mal richtig viel wert, auch für alle anderen Sportarten dann, ja, auch wenn ich bis dahin noch keine Leichtathletik gemacht habe. Und dann eben, wo ich zur Leichtathletik gekommen bin oder damit angefangen habe 2009, da waren dann eben auch meine Eltern gleich immer dabei. Ja. Ich habe einen ganz normalen örtlichen Verein bei mir in Welzheim eben trainiert in der Leichtathletik, habe alles gemacht und habe auf der anderen Seite aber dann trotzdem noch zu Hause, oder was heißt zu Hause, in der Nähe von da, wo meine Eltern wohnen, da in der Nähe gab es so eine große Wiese, so direkt neben dem Friedhof, ja, gab es eine große Wiese, wo eben dann ein Parkplatz dabei war und dann habe ich immer schon, also egal bei Wind und Wetter und 40 cm Schnee und was auch immer, Kugeldisco-Speer mit rausgenommen, sind da hinten auf die Wiese, war so 200-300 Meter.
Hast du dann Kugeln auf die Gräber geworfen?
Nein, daneben, um Gottes Willen.
Mann, wild.
Ja. Nee, es war daneben. Und aber, also wirklich bei Wind und Wetter und auch in den Schnee rein und dann Kugel gesucht und glaub mir, also so eine Eisenkugel, die wird arschkalt, wenn die mal eine Zeit lang im Schnee liegt. Und wenn du dann am Hals hast und dann klebt das fast hier fest, weil es ja so kalt ist. Und, aber so habe ich dann trainiert und das war natürlich schon eine harte Zeit, aber auch eine schöne Zeit. Und so hat sich das dann entwickelt. Und dann bin ich irgendwann mal in Bundeskader, in Nachwuchskader gekommen. Dann habe ich in Waiblingen trainiert bei einem ehemaligen Landestrainer der Olympischen Leichtathletik. Also man merkt schon, ich war immer sehr nah dran am jetzt sage ich mal in Anführungszeichen, ich weiß nicht, wie ich es anders betiteln, sondern am normalen Sport, ja, also am olympischen Sport und habe dann eben da schon immer irgendwie in den Strukturen trainiert und dann eben und der letzte große, also da war ich dann im Jugendbereich ganz aktiv und der letzte große Schritt war dann eben 2014, als ich dann hier nach Stuttgart gekommen bin zu Peter Salzer, als mir, ja, die muss man ja dazu sagen, die baden-württembergische Leichtathletik, also die eben, die ja nichts mit dem Parasport zu tun haben, die haben dann aber gesagt, nö, wir wollen bei uns, dass die besten Athleten trainieren und Nico gehört zu den besten paralympischen Kugelstoßern und deswegen trainiert er hier bei uns in Stuttgart. Also mein Trainer wird sozusagen bezahlt von der BW Leichtathletik, also vom Bundesstützpunkt Leichtathletik Stuttgart und da bin ich denen auch mega dankbar und die haben das dann ermöglicht und da haben wir natürlich dann, da haben wir dann auch viel erreicht und haben eben echt gute sportliche also auch innovative Dinge, Drehstoß und so, könnte ich jetzt weit ausführen. Also da haben wir viel probiert und Peter ist dann natürlich genau der Richtige für sowas. Und ja, das war für mich eine große Ehre und ich weiß das immer noch sehr zu schätzen. Manchmal muss man sich das auch wieder so ein bisschen ins Gedächtnis holen, weil das ja nicht selbstverständlich ist. Und das war dann so das Erfolgsrezept, dann auch mit den olympischen Athleten eben hier diese gemeinsame Trainingsgruppe, wo ich natürlich dann unglaublich viel dazugelernt habe und wo man dann auch viel diskutiert, ja, oder mit den Trainern, mit anderen Athleten, ja, wir untereinander tauschen uns ja über technische Themen aus und ich glaube, das ist echt so eine Win-Win-Situation, dass man da einfach sehr, sehr weitumfänglich auf diese technische Komponente guckt und es ist eben eine technische Disziplin, klar, Kraft ist das eine, aber es ist eben auch die Technik, die ist noch deutlich wichtiger. Und das macht es dann so interessant und deswegen, also ich genieße es richtig, jeden Tag da und dort in die Halle zu stapfen und da trainieren zu können. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen unser Erfolgsrezept hier in Stuttgart. Und wir haben ja echt, also läuft ja wirklich gut, ja, vom Jugendbereich bis in den aktiven Bereich, überall haben wir da ein paar gute Leute.
Jetzt hatten wir mit Alina Kenzel schon eine Kugelstoßerin bei uns im Podcast. Vielleicht magst du aber noch ein bisschen was zur Technik erzählen, weil das natürlich schon, also wie du gerade gesagt hast, Kugelstoßen ist eine unheimlich technische Sportart. Wie kommt man zu einer Weite von, ich werfe es jetzt mal in den Raum, 14,40 Meter, da sprechen wir, glaube ich, nachher noch drüber, als Kleinwüchsiger? Also
wie kommt man dazu? Also erstmal grundsätzlich im Wie wir ja vorhin schon angesprochen haben, jeder Athlet ist ja sehr individuell. Und ich glaube, das ist von unserem Trainer oder von unseren Trainern, ja, es sind ja mehrere inzwischen, auch der Arthur Hoppe, der ja schon inzwischen recht erfolgreiche Kugelstoßer hat und der früher bei Peter trainiert hat. Also das ist alles so gleiches Haus.
Ja, alles selber Dunstkreis.
Ja, genau. Ja, sozusagen. Ja. Also, und ja, aber der dann trotzdem natürlich über die Zeit, das ist das Schöne, Arthur dann zum Beispiel, der dann über die Zeit natürlich über eigene Fortbildungen, über eigene Auseinandersetzungen mit dem technischen Thema und oder auch, weil er es ja selber gemacht hat, recht erfolgreich, der sich dann einfach auch mit dem Thema beschäftigt und natürlich dann auch seinen eigenen Stil da irgendwie mit reinbringt. Und ich sage immer, das Beste ist immer für uns Athleten, wenn beide nebeneinander sitzen und dann anfangen, über die Technik zu diskutieren und man steht als Athlet daneben und man braucht eigentlich nur noch zuzuhören, ja, weil man dann schon so viel lernt dabei, wenn die dann eben über die Technik jetzt des individuellen Athleten sprechen, dass es einfach mega viel wert ist. Ja.
Du machst aber auch den Drehstoß.
Genau, gibt ja zwei Arten, also Drehstoß und diese Angleittechnik, O'Brien-Technik, je nachdem, wie man sie nennen mag. Ja, inzwischen ist so, zumindest im olympischen Sport, aber auch bei uns im paralympischen, dass sich der Drehstoß gerade irgendwie ein Hoch hat, ja, das war nicht schon immer so, also man kann mit beiden Techniken sehr weit stoßen, im Moment ist sehr fokussiert auf den Drehstoß, ich habe ja auch damals umgestellt, also 2014, wo ich zu Peter gekommen bin, auf den Drehstoß und das war ja dann so ein bisschen auch, also nicht nur so ein bisschen, das war dann mein Erfolg, ja, oder wo mich dann unglaublich weitergebracht hat und ja, das ist natürlich, also es ist eine schwierige Entscheidung, die da jeder Athlet treffen muss. Ich sag mal, für mich war es Gott sei Dank nicht so eine schwierige Entscheidung oder mir ist die ein bisschen abgenommen worden, weil das war direkt in der ersten Einheit mit dem neuen Trainer und Peter Salzer, das ist so der Kugelstoßtrainer hier im süddeutschen Raum, ja, sage ich jetzt einfach mal. Also ich hoffe, dass ich jetzt an niemand anderes auf den Schlips treten fühlt, aber der da einfach auch innovativ ist, ja, und das ist eben genau das, was da eben dann auch zu mir passt. Und der hat dann damals direkt in der ersten Einheit gesagt, Nico, gefällt mir nicht, was du da machst, wir fangen an zu drehen. Hätte es jetzt natürlich mein alter Trainer zu mir gesagt, ich sage, hallo, seit 8 Jahren mache ich das Gleiche und jetzt sagst du, vor allem, ich soll umstellen. Also was, haben wir ja gar keine Chance mehr, ne? Wie soll das funktionieren? Aber dadurch, dass es eben er gesagt hat und ich dann sowieso mich ja überhaupt nicht traue, in der ersten Einheit da ihm irgendwie zu widersprechen, habe ich gesagt, ja, okay, dann let's go. Und dann haben wir das gemacht und das hat dann ziemlich schnell, also ein halbes Jahr später, habe ich dann schon einen Meter weit, eigentlich mal, Jahr, 3-4 Monate später, habe ich schon einen Meter weiter gestoßen dann in der Halle, habe dann schon deutschen Hallenrekord gestoßen. Und nochmal ein halbes Jahr später habe ich dann mit 12,85 bei der WM 2015, da waren wir ja in Doha, ja, mit 12,85 Silber gewonnen. Und ich kam mit ihm zu einer Bestleistung von 10,54. Also ich habe, wow, in einem Jahr 2 Meter draufgepackt.
Und das alles nur wegen dem Drehstoß?
Ja, bestimmt auch andere Komponente, ja, Krafttraining und so weiter. Aber es war eben, es ist die Erfolgsgeschichte gewesen. Ja. Und ja, jetzt zum Beispiel David Stoll, der gleitet immer noch an, ja, zeigt seit Jahren, dass er da, jetzt hat er immer wieder ein bisschen Verletzungsschwierigkeiten gehabt, aber zeigt seit Jahren, dass er da genauso vorne mitmachen kann. Jetzt gibt es gerade ein paar Drehstoßer, gerade Amerika, Neuseeland, ein Brasilianer, die gerade unfassbar stark sind, also jetzt im olympischen Sport und auch, also die jetzt eben alle drehen und auch jetzt bei uns im paralympischen Sport, also der alte Weltrekordhalter mit 14,19. Hat auch auf Drehen umgestellt und hat eben jetzt 14,19 gestoßen und ich habe jetzt 14,40 habe ich auch schon gestoßen, leider wurde der nicht als Weltrekord anerkannt, aber dann die 14,30, die ich dann nochmal nachgelegt habe, also meine Bestleistung ist gerade höher wie der Weltrekord, also dann 14,30 dieses Jahr gestoßen, dann das jetzt offiziell Weltrekord ist und das sind die ersten beiden und dann haben wir aber danach 2 Athleten, die auch über 14 Meter gestoßen haben im letzten Jahr mit einem Polen 14,04 und einem Uzbeke mit 14,03. Also auch da, ne, also das beweist, dass man mit beiden Techniken echt weit stoßen kann. Aber im Moment ist die Tendenz sehr stark in den Drehstoßbereich, auch bei den Frauen. Großes Thema. Da war es noch längere Zeit deutlich mehr gemischt mit Ankleiden und Drehen. Aber auch da ist jetzt gerade echt das Thema, dass da viele aufs Drehen umstellen.
Jetzt hast du es mir schon ein bisschen vorne weggenommen. Oh. Ich wollte über deinen Weltrekord sprechen. Wir befinden uns ja momentan in einer relativ schwierigen Phase für den Sport aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie hier auf der Welt, aber vor allem auch in Deutschland. Das hat uns alle sehr, sehr zurückgeworfen, hat uns sehr, sehr viel genommen, auch über die letzten Monate. Jetzt hast du vor geraumer Zeit einen Weltrekord gestoßen bei einem relativ spontanen, organisierten Nach-Corona-Wettkampf, so, ja, der so der erste Lichtblick war und dann auch tatsächlich stattgefunden hat, der aber blöderweise nicht beim internationalen Komitee gemeldet war.
Ja, genau. Ja, das hat, also wie kommt sowas zustande? Das Problem ist, dass da die Anmeldefristen unterschiedlich waren, im olympischen Sport und im paralympischen Sport. Im paralympischen Sport sind es eben 15 Tage vorher, müssen die Wettkämpfe gemeldet sein. So nach Corona oder während Corona jetzt war das aber einfach nicht möglich, weil sich jeden Tag was geändert hat. Ja. Und also beim Deutschen Leichtathletikverband ist eben die Frist dann runtergesetzt worden auf 5 Tage vorher. Und das ist natürlich dann ausgenutzt worden, was auch einfach sinnvoll war in der Zeit. Ja? Also ich weiß auch nicht, und es gab ja nicht viele Wettkämpfe.
Vor allem, das war doch der erste Wettkampf, den du wieder bestritten hast, oder? Das muss doch mit einer der ersten zwei gewesen sein.
Der erste war noch nicht so, der war so zum Reinkommen, da reden wir jetzt nicht drüber. Aber der zweite, der war dann eben... Ja, das war dann der Wettkampf. Wir haben auch versucht, den anzumelden und so, aber die waren da recht strikt. Also ich frage mich da immer noch, das Paralympische, also World Para Athletics, wie es ja heißt, was die dann mit diesen Zetteln machen, die dann da so bei denen reingeschickt werden, warum die denn 15 Tage vorher brauchen. Weiß ich jetzt nicht, hat bestimmt seine Gründe, aber in der Zeit wage ich jetzt mal zu unterstellen, dass in der Zeit jetzt nicht so viele Wettkämpfe auf der Welt waren, dass sie da in irgendwelchen Bergen von Wettkämpfen versunken sind. Aber sie haben es auf jeden Fall, ist auch egal, das wurde nicht angemeldet. Wir haben dann trotzdem versucht, den Weltrekord anzuerkennen, aber da ist schon uns gleich signalisiert worden, da haben wir keine Chance. Das war ein guter Stoß von mir. Ich wusste, dass ich das auf jeden Fall auch nochmal drin habe. Habe es ja dann auch nochmal gestoßen oder nah dran, 14,30, wäre vielleicht auch noch ein bisschen mehr drin gewesen. Aber es ist auf jeden Fall ein neuer Weltrekord dann gewesen. Da konnten wir dann auch bei dem Wettkampf in Bad Boll mit den 14,30, da konnten wir das dann auch einhalten mit den 15 Tagen. Und da ist das alles richtig, also vom Veranstalter dann, also wir haben dann, ich habe natürlich versucht dann als Athlet das irgendwie so hinzudeichseln, dass das auch wirklich dann angemeldet ist und dass das alles läuft und so.
Ja klar, weil du ja wusstest, dass du es irgendwo noch dass in dir hast und dass du es wahrscheinlich nochmal werfen kann,
ja, stoßen kannst. Ist halt als Athlet ein bisschen schwierig, ja, wenn man sich halt hinstellt, also muss man sich jetzt vorstellen, man stellt sich da hin und sagt, ja, ich brauche den Wettkampf, weil ich Weltrekord stoßen will, ja. Also ich habe das ja mit Ansage, muss ich das ja machen. Und dann habe ich ja zwei Möglichkeiten. Ja, und das ist auch, also in der Zeit jetzt halt, das war jetzt halt die Corona-Zeit, also es ist halt völlig Banane, weil also ich mache ja dann alle, ich mache ja alle Schalu, ja, ich mache ja, den Veranstalter Schalu, sage ich, da muss alles passen, ja. Das muss so und so und die Vorgaben gibt's da und das müsst ihr organisieren, sonst wird der nicht anerkannt, ja. Und auf der anderen Seite, also ich habe ja wirklich, also den Paralympischen Verband mache ich dann Schalu, den Veranstalter mache ich Schalu, mein Trainer mache ich Schalu und überleg mal dann. Und dann hat man ja auch so die Erwartungshaltung, ah ja, der stößt Weltrekord.
Ja, und dann machst du dich auch noch selber schalu ja, und genau. Dann musst du, der hast du den Druck und dann ja, musst du dich auch noch genau. Selber, okay, warte mal, ich muss jetzt wirklich Weltrekord
stößen. Ja, also so völlig Banane, so nach dem Motto, so ich hätte mich dann danach dafür entschuldigen müssen, dass ich keinen Weltrekord gestoßen habe. So nach dem Motto, ja, also so das Gefühl hat man ja dann.
Ja, klar.
Und das ist so, also da denkt man sich dann echt so, mein Gott, also in welcher Zeit ist das, ja? Also Weltrekord ist ja sowas, also besser geht ja nicht in dem Fall und das war dann so organisatorisch, aber es war halt einfach der Situation geschuldet und also jetzt im Nachhinein kann ich da echt so ein bisschen drüber schmunzeln, ja, oder finde es auch irgendwie lustig, aber auf der anderen Seite, das war eben auch den Preis oder der Preis aufgrund von Corona, den man dann einfach auch dafür bringen muss, ja, und da sind wir wieder beim Thema, da habe ich halt zwei Möglichkeiten. Entweder ich setze mich dann irgendwo hin und sage, also eine Scheiße und das funktioniert nicht. Oder ich versuche halt das, was ich beeinflussen kann, das zu bewegen und dann in der Hoffnung, dass es eben dann funktioniert. Klar, ich hätte dann auch, also war ja auch danach, ich habe ja noch ein paar Wettkämpfe angemeldet und habe gedacht, komm, ich stoße noch weiter. Da hat es dann nicht mehr geklappt, ja. Das ist dann immer, ist dann halt so, ja. Aber da, an dem Wettkampf hat es dann eben geklappt und da hat dann auch alles funktioniert und es war angemeldet und ist dann auch anerkannt worden.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank, ja. Auch ich hätte mich wahrscheinlich grün und blau geärgert, wenn jetzt immer noch 14-19 stehen und ich weiß, dass ich eigentlich schon weiter gestoßen habe und es zählt einfach nicht.
Ne? Ja, ist auch echt eine komische Situation, oder? So, also Personal Best höher als der Weltrekord ist schon...
Ja, auf der anderen Seite muss man auch sagen, also... Das hat ja alles auch so ein bisschen seinen Sinn, ja, warum die Wettkämpfe angemeldet werden müssen, warum das abgenommen werden sein muss. Ist ja auch richtig.
Na klar, das wollen wir ja auch gar nicht in Abrede stellen.
Genau, also ich will ja auch, dass die Leistungen sauber gebracht werden und ehrlich gebracht werden. Und deswegen gibt es eben die Richtlinien. Klar ärgert man sich dann, wenn man dann weiß, ey, aber das war alles nach Richtlinie, ja, da gab es irgendwie kein Thema.
Ja, aber das können die halt nicht nachvollziehen. Ja,
genau. Und deswegen denke ich mir halt, ich will ja auch, dass meine Konkurrenz geprüft wird und dass das alles passt und dass sie das richtig machen. Deswegen muss das, deswegen nehme ich das auch so in Kauf und lieber so rum wie andersrum, ja, dass man eher mal einen Zweifel hat, so nach dem Motto, ob das jetzt so regelkonform war. Mhm. Deswegen. So, jetzt melde ich meinen Kaffee.
Sollen wir nochmal eine Pause machen?
Das wäre super.
Hau raus! Dann mache ich mir nämlich noch einen Kaffee.
Ja,
willst du auch nochmal einen?
Nee, danke, sonst renne ich doch 10 Mal. Aber ich brauche schon bei
dir Frauen. Ja, ja.
Okay, gut.
Dann steigen wir wieder ein. Wir hatten es gerade von den Weiten. Was steigen wir ein?
Ja,
bei den Startklassen vielleicht.
Also wie das aufgeteilt ist?
Ja, weil das so eine Sache ist, die kein Mensch versteht, glaube ich. Ja. Wie sind die Startklassen bei euch?
Ja, also es ist natürlich gut, ist auch dem geschuldet, dass es von Sportart zu Sportart ein bisschen unterschiedlich gehandhabt wird und auch da unterschiedliche Startklassen gibt. Jetzt in der Leichtathletik ist so die Philosophie, was ich eigentlich bisher gar nicht so schlecht fand, ist, dass man eben die Einschränkungen da sehr strikt unterscheidet, aber dass es eben nicht jede Disziplin gibt. Also jetzt, so wie ich ja vorhin schon gesagt habe, bei den Kleinwüchsigen gibt es nur Kugelstoßen und Speerwerfen. Und ja, so kompliziert, also es hört sich halt immer so krass an, weil wir jetzt zum Beispiel Startklasse F41 sind. Ja, da denken so, um Gottes Willen, wie viele Startklassen gibt es da? Ja, Johannes Voss ist 63 oder sowas. Ja,
das erschließt sich halt irgendwie
nicht so richtig. Genau, und dann denken wir so, ach du je, gut, man hat halt versucht, das dem Ganzen irgendwie eine Nummer zu geben. Also es gibt halt 11, 12, 13 sind die Sehbehinderten. Punkt. 20 ist geistige Einschränkung, gibt es nur eine, Punkt. Dann bei den 30ern, das ist Spastik, je nachdem wie stark die ausgeprägt ist. Ist nur ein Arm betroffen, ist eine halbe Seite betroffen, sind alle Extremitäten betroffen. Ist das ein bisschen unterteilt? 40, 41 sind die Kleinwüchsigen. Dann kommen alle, die irgendwie Bein, Versteifung, was auch immer. Und 50 sind die Rollifahrer, Querschnitt. Gibt es 2 oder 3, weiß ich mal gar nicht, was ist da, also was da paralympisch ist und was nicht. Da gibt es Startklassen. Und also kommt halt darauf an, gibt es halt ein bisschen Unterscheidungen, wie, wo der Querschnitt ist.
Quasi, ja. Halswirbel, Brustwirbel.
Genau. Also kann er noch die Arme ganz frei, ist hier ganz unten oder ist ziemlich weit oben. Also da gibt es noch eine Unterscheidung. Und dann die 60er sind die Prothesen, Leute. Entweder mit Knie oder ohne Knie. Sozusagen. Also ob sie noch ein Knie haben oder auch keins.
Nicht ganz so einfach, gell, dass man da nicht so durchsteht.
Ja, ist ein bisschen... Von der Hinsicht ja, aber wenn man sich einmal, also ich bin da bestimmt jetzt auch kein Fachmann dafür, aber so kann man sich's grob merken. Ja. Und ja, das Schöne, also das Ziel der ganzen ist halt, der, wo als erstes ins Ziel kommt oder der, wo am weitesten Kugel stößt, der gewinnt.
Der gewinnt Wettkampf. Und fertig. Das ist sich halt irgendwie auch erklärt für den Zuschauer.
Ja, genau.
Du redest so ein bisschen, wie soll ich sagen? Wir tänzeln so ein bisschen um dieses Thema rum mit, du sagst paralympisch und olympisch, vorhin hatten wir es mit normal, dann nicht normal. Wie fühlst du dich selber manchmal von Menschen in irgendeiner Art und Weise diskriminiert? Weil ich schätze dich jetzt als niemand ein, der irgendwas so richtig persönlich nimmt. Du bist ein selbstironischer Mensch, du machst gern Spaß und so.
Ja.
Aber fühlst du dich manchmal von Menschen, von solchen Aussagen, wie ich jetzt getätigt habe, mit normaler Sport, nicht normaler Sport, was ist normal, was ist nicht normal? Gibt es Situationen, in denen du dich wirklich diskriminiert fühlst oder wo du denkst, boah, ist das alles scheiße?
Nee, ehrlich, also was das angeht, auf keinen Fall. Also da fühle ich mich nicht, um Gottes Willen. Also ich nutze ja selber die Worte, weil wie kriege ich es in einem möglichst einfach dargestellt, dass jeder weiß, von was ich spreche, wie kriege ich es dahin, dass der andere versteht was ich meine.
Ja.
Deswegen, das ist halt eben einfach, also olympischer, paralympischer Sport ist eigentlich so das gängige, olympische Leichtathletik, paralympische Leichtathletik.
Ja, aber dann nimmst du ja wieder irgendjemand raus, jemand, der zum Beispiel Sport treibt, aber nicht paralympisch, das nicht paralympisch ist.
Ja, aber so von, also ob es Menschen mit Handicap sind, die jetzt, von denen ich jetzt rede, oder von den Olympischen, also oder von denen ohne Handicap.
Aber gut, das ist schwierig.
Ja, das ist schwierig.
Es ist einfach schwierig.
Und ich denke, also ich glaube auch, also wenn wir darüber, also das ist ja auch immer Thema Inklusion und es ist
ja
ein
Thema. Ja, genau, deswegen frage ich
nämlich. Und dann meint jeder, da muss er ganz korrekt sein und keine Ahnung, aber das Ziel der ganzen Sache ist ja, dass es funktioniert, draußen funktioniert, vor Ort. Und ist doch scheißegal, was für Wörter oder Begrifflichkeiten man dafür verwendet, ja. Also ist jetzt meine persönliche Meinung, gibt es bestimmt andere, die sagen, nö, und da fängt es an und keine Ahnung. Aber also ich sehe das ein bisschen anders. Aber ich habe auch, vielleicht lag es auch daran, dass das bei mir nie oder bei uns nie ein Thema war, ja. Auch hier bei der Baden-Württembergischen Leichtathletik. Auch 2014, da war das vielleicht auch schon politisch, aber lange nicht so politisch, wie das heute ist, das Thema Inklusion. Das war kein Thema. Ja? Oder auch bei mir in der Schule. Ich war ganz normal, Regelschule, Realschule. Da war das kein Thema. Da hat nicht irgendjemand jetzt ein Hehl draus gemacht und wir haben hier Inklusion an der Schule und keine Ahnung. Sondern ich war, das waren Schüler wie die anderen 30 in meiner Klasse auch. Ja? Und ob das jetzt so oder so ist, ist halt einfach so. Und da hat man nicht drüber gesprochen. Und jetzt inzwischen redet man halt drüber und deswegen muss man ja irgendwie Begrifflichkeiten finden, die dann irgendwie das beschreiben, was man erlebt oder was da dazu passt und wie man das jetzt da nennt und weiß ich und ich treibe paralympischen Sport und bin da bei den Paralympics und die anderen sind bei den Olympischen Spielen. Das ist halt so, wie der eine Leichtathlet ist und der andere Boxer ist. Das heißt halt nicht, das ist nicht Sport, sondern das eine ist Leichtathlet, das andere ist Boxen. Das eine ist paralympisch, das andere ist olympisch.
Ja.
Und Irgendwie muss man es ja greifen. Und ich glaube, wenn es jetzt nach mir gehen würde, würde ich einfach allen da empfehlen, das einfach, also die Wortwahl dann nie auf die Goldwaage zu legen, sondern entscheidend ist das, was passiert, ja, oder was da gelebt wird. Und für eine funktionierende Inklusion, das sage ich auch immer wieder, da gehören halt beide Seiten dazu. Ja. Zum einen muss man ein bisschen anpassungsfähig sein als derjenige, der von der Inklusion betroffen ist, sage ich jetzt mal. Also man muss ja auch dann Teil der Gesellschaft werden und sich nicht nur sagen, ja, aber das ist jetzt blöd bei mir und das ist bei der Gesellschaft besser, also will ich das von der Gesellschaft, also von der rechtlichen Gesellschaft, das hört sich jetzt schon wieder so an, ja, wie wenn die gerade zur Gesellschaft gehören, also die gehören genauso zur Gesellschaft.
Das ist so schwierig.
Ja, ja, deswegen. Und auf der anderen Seite kann ich aber dann jetzt sagen, so, ah, das ist jetzt aber blöd, wie das ist. Dann muss ich mich ja da jetzt auch irgendwie eingliedern. Ja, aber da finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht, dass ich dann ein Handicap habe. Also deswegen, also wenn dann ganz, ja, ganz oder gar nicht. Also das, sonst können wir es lassen. Und das ist so ein bisschen, das ist ja auch gerade so ein großes Diskussionsthema und wie das alles laufen kann und wie das läuft. Und ja, ich habe da ganz, also ganz, ja, will ich jetzt sagen, wenn ich jetzt ketzerisch sein wollte, würde ich jetzt sagen, ich habe da ganz radikale Ansichten, dass es eben, ja, entweder ganz oder gar nicht und betrifft für alles. Also zum Beispiel, weiß ich, Schulsport ist immer so ein Thema, ob einen Kleinwüchsigen ja jetzt befreien lassen oder nicht. Da sage ich immer, mein Gott, warum denn einen Kleinwüchsigen nicht am Schulsport teilnehmen
lassen? Ja, eben.
Also wenn derjenige, wenn der dann unsportlich ist oder wie auch immer, dann liegt das bestimmt nicht daran, dass er kleinwüchsig ist. Sondern gut, es gibt manchmal, also um Gottes Willen, es gibt auch bei Kleinwüchsigen irgendwie, wenn die eine andere Ausprägung der Kleinwuchsform haben und wie auch immer und irgendwie wirklich Probleme haben mit Rücken, Knie, keine Ahnung, oder öfters mal ins Krankenhaus mussten um OP, damit das alles funktioniert. Um Gottes Willen, da sofort ganz andere Meinung, aber ich sag mal, man sollte immer das machen, was geht, was man kann. Ja, also, und nicht erst mal sagen, okay, ich bin jetzt kleinwüchsig, jetzt gucke ich mir mal, was ich da mir rausziehen kann. So, mhm. Also den Eindruck kriegt man halt oft. Oder denkt so, ach, und der arme Kleinwüchsige, da müssen wir jetzt mal gucken, was wir machen können, dass es besser wird. Nee, erst mal ausprobieren. Erst mal machen, und ich habe es selber erlebt, ich weiß, von was ich spreche, ich habe bestimmt auch also ganz gute Voraussetzungen, toi, toi, toi. Hatte keine Probleme, hatte keine Schwierigkeiten, aber auf der anderen Seite, ja, wenn ich nie Sport getrieben hätte, hätte ich vielleicht welche, ja, das weiß ich auch nicht, weil wenn jemand nicht kleinwüchsig ist und noch nie eine Sporthalle von innen gesehen hat, den geht's mit 25 oder 35 oder 40, der hat vielleicht auch seine Schwierigkeiten, ja, und deswegen, das ist da auch ein sehr schmaler Grat, dann eben zu unterscheiden, was ist jetzt aufgrund Kleinwuchs oder aufgrund Handicap und was ist vielleicht auch ein bisschen, weil man das Kind in Watte gepackt hat oder was auch immer. Also es ist ein dünnes Eis, ja, ja. Und da wird sich bestimmt auch der ein oder andere jetzt drüber aufregen, was ich dann hier erzähle, aber ich habe es halt selber erlebt und ich habe von vielen, also haben immer wieder Ärzte gesagt, ja, als Kleinwüchsiger wegen den Knien und was auch immer, kein Fußball und was auch immer und Rücken und hey, ich habe das mein Leben lang habe ich irgendwie Sport getrieben, jetzt mache ich Leistungssport und Leistungssport, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, das ist bestimmt nicht gesundheitsfördernd und toi toi toi, bisher bin ich gut durchgekommen, Kost bleibt so, außer man ein bisschen linke Knie mal leer gehabt, aber sonst keine Schwierigkeiten gehabt und das ist ja so ein bisschen der Punkt oder der da irgendwie mit einspielt und da gibt es olympische Athleten, die die sich dann dreimal schon den Beuger gerissen haben und also das kann bei jedem passieren, ja, also will ich damit sagen, ob jetzt Kleinwuchs oder nicht Kleinwuchs und klar, es ist natürlich einfach, das dann darauf zu schieben. Ja,
ja natürlich.
Und deswegen, also da kommt bestimmt Gegenwind und wie ich denn sowas sagen könnte, aber ich habe es halt selber so erlebt. Das ist, jeder versucht eben politisch korrekt zu sein, weil es eben einfach ist, einen im Nachgang da anzugreifen.
Ja.
Ja. Und keiner will sich angreifbar machen. Und das ist halt, und das ist auch das, also dieses Wort Inklusion oder auch Frauenfeindlichkeit oder was auch immer, der gut gemeinte Wille, ja, das eben zu thematisieren, eben da klar zu sagen, dass es kein Thema mehr sein soll, ja, das ist ja das Ziel, dass es kein Thema mehr sein soll und dass es wichtig ist, und dass das ja auch jedem bewusst wird. Aber dadurch macht man sich natürlich auch angreifbar. Was ich auch schon, da war ich beim Tierhändenclub zum Beispiel, war mal und dann kann ich erzählen, das unfassbar, ja. War ich beim Tierhändenclub mit Matze zusammen und dann ist so die zwei Mannschaften vorgestellt worden und dann sehe ich so im Hintergrund es war ein junger Kerl, zwei Damen bei mir dann im Team, ne, weil wegen Corona und so waren nicht die ganze Schulklasse, sondern waren nur drei Ausgewählte und so. Und dann waren eben zwei Mädels und ein Junge bei mir im Team, ja. Und der eine Junge sehe ich hinten so im Hintergrund VfB. Ja. und bin ja auch VfB-Fan.
Ja.
Ja. Und dann habe ich ihn dann immer so ein bisschen Smalltalk, habe ich ihn drauf angesprochen, da sage ich, ey, geil, und wir sind ein geiles Team und du bist VfB-Fan und das freut mich mega. Und in dem Moment merke ich, ah, okay, mit den anderen zwei soll ich aber auch noch reden. Und dann habe ich so gesagt, und wir haben noch, und dann haben wir noch zwei Ladies, ne, zwei Damen, die eben uns da genauso unterstützen und die eben dann in dem Bereich, also ich weiß meine Wortwahl nicht mehr genau, also so nach dem Motto, dass sie genau dann die Ergänzung sind und dass wir deshalb ein geiles Team sind. Ja.
Ja.
Und dann kriege ich danach eine E-Mail, dass das ja eine Sauerei ist, dass es frauenfeindlich war.
Weil, was?
So nach dem Motto, dass ich ja dann mit ihm gesprochen habe und dass wir das Team sind und dass das sozusagen, und die Frauen, die helfen schon irgendwie, so. Und ich stehe dann so da und denke so, um Gottes Willen, also wenn wir sowas auseinandernehmen und das dann auch so kommunizieren, also ja, in dem Moment, ja, wo wir das dann so kommunizieren,
ja,
dann ja, wird das Thema ja groß. Und dann, also deswegen, ja, ist ja bei allem so, immer wenn ich es halt beim Namen nenne und dann das eben besonders groß mache und dass es jetzt eben falsch war und der arme Kerl, oder,
ja, genau,
also jetzt auch bei Inklusion, bei mir oder so,
ja,
und ja, und dann ist mir auch, weiß was ich, in der E-Mail, ja, und dass ich es bestimmt, also mir dann unterstellt worden, dass ich es nicht immer einfach hatte und dass ich antwortet und gesagt, um Gottes Willen und sowas nicht, also jetzt war es nicht gemeint und dass das natürlich überhaupt kein Thema ist und dass ich da der Letzte bin, der da irgendwie mit sowas anfängt und ja, das ist halt, ja, da fragt man sich halt, ne, wo, also das darf halt nicht der Punkt sein, ja, dann wäre es ja schon spätestens, also dann ist ja alles frauenfeindlich, ja,
richtig,
dann ist
auch frauenfeindlich, wo ist der Maßstab?
Wenn ich jetzt sage, dass ich nicht gern Staub saug, ja, dass ich da Aggression kriege, dann kann es ja auch losgehen. Ja, aber du müsstest es genauso machen und nicht nur deine Freundin. Und
ja,
ja, dafür koche ich halt gern. Ja. Ja. Aber das hat dann in dem Zusammenhang keiner mitbekommen, ja, ja, dass ich dafür öfters koche oder so.
Ja. Ja. Die Frage, die ich an dich habe, ist Audi oder Mercedes?
Audi.
Ja, und jetzt erzähl, komm, warum. Das kann man ja in Stuttgart fast nicht sagen. Das ist ja schon...
Oh, soll ich jetzt ehrlich sein?
Beleidigung ist es hier schon.
Das ist natürlich auch eine gemeine Frage, die du jetzt gestellt hast. Zum einen, also so ehrlich bin ich jetzt einfach mal, muss ich sagen.
Herzliche Grüße an Audi hiermit.
Genau. Nee, aber zum anderen, also ich finde beide Autos geil, ja, um Gottes Willen. Also
der Mercedes,
finde ich, hat geile Autos. Audi hat geile Autos oder schöne Autos. Nee, also Spaß beiseite. Nee, sind beides tolle Autos. Und ich mag das Thema, auch wenn ich handwerklich überhaupt keine Ahnung habe von Autos, weil ich bin ja gelernter Banker. Und als Banker hat man ja zwei linke Handwerkshände. Und aber beschäftige mich trotzdem gern mit dem Thema und gucke immer rum und was gibt so. Und dann denke ich mir immer, wenn die noch ein bisschen günstiger werden. Nein, aber Spaß beiseite. Tolle Autos, aber ja, also Audis habe ich jetzt schon zwei gefahren und Mercedes noch keinen.
Tja, vielleicht dann hiermit mal die offizielle Anfrage an Mercedes, mit den Herrn Kappel mal in einen Mercedes zu setzen, dass er wenigstens mal einen fährt. Wenn man so krasser VfB-Fan ist wie du, dann...
Ich muss ja sagen, stimmt gar nicht, was ich gesagt habe. Ich habe natürlich, also ein Smart bin ich ein Jahr gefahren.
Aber sie sind unheimlich praktisch. Ich bin zum Beispiel nie eingefahren, aber so ein Smart 4-2, wenn ich jetzt wirklich hier in der Innenstadt wohnen würde, wäre das, glaube ich, mit eins der wenigen Autos, das ich mir dann doch holen wollen würde, weil die sind so handlich und der Wendekreis ist ein einziger, also wirklich...
Also wenn es zweispurig ist, kann man einfach auf der Landstraße oder wie auch immer, ich habe es öfters gemacht, kann man einfach rumdrehen. Also
Hammer!
Oder Parklücken, eigentlich mega, keine Parklücke mehr da, für ein Smart ist immer eine da irgendwo. Und also, mir hat das auch sehr Spaß gemacht. Also ich muss sagen, das war cool. Ich hatte auch Cabrio, also war richtig Spaß gemacht. Ja. Darf jetzt auch nicht zu viel, nicht, dass ich irgendwann... Ja.
Nee, um Gottes Willen, aber das war halt einfach damals wie eine Bewegung. Das muss man doch so sagen. Ja, als der erste Smart rauskam und da gab es den noch als Roadster und dann gab es ihn noch als der ohne Scheiben. Genau. Ohne Scheiben, dann ein Cabrio mit Faltdach und dann gab es doch hier auch bei dieser ohne Ende irgendwelche Wettsendungen, wie viele Leute maximal in den Smart reinpassen und so.
Ja, genau.
Das war schon, also es war damals schon wie so eine Art Bewegung. Das war schon cool.
Hat auch
insofern vollkommen revidiert. Ich sag gar nichts gegen Smart. Überhaupt nichts.
Ja.
Wir kommen aus der Generation, die das noch so richtig wertschätzen können. Machen wir mal weiter mit meinen Fragen hier. Wie sieht es denn aus mit lieber McDonald's oder lieber Burger King, wenn du denn dann mal dich so ganz, ganz schlecht ernährst?
Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, also versuche ich beides echt mega zu vermeiden, ja? Weil ich also mit verschiedensten Dingen da nicht so einverstanden bin.
Okay.
Aber also wenn dann mal irgendwie auf der Autofahrt vom letzten Wettkampf zurück und man hat noch schnell Hunger oder so, dann bin ich eher McDonald's.
Und was aber, mit welchen diversen Dingen bist du da nicht einverstanden?
Nein, einfach, für mich ist halt, ja, ich bin halt ein sehr so regionaler Typ, mhm. Ja, so, ich bin in Welzheim aufgewachsen, wohne da immer noch, das bedeutet mir auch irgendwie viel und auch wenn ich irgendwie, also Fleisch ist natürlich, also esse ich sehr gerne, ja, aber mir ist auch wichtig tatsächlich, wo es herkommt und was damit gemacht worden ist und was das für eine Qualität hat und also da gucke ich ja immer sehr, dass wir da beim Metzger und so Zeug holen und das ist, also ist mir schon ein wichtiges Thema und wenn ich auch ehrlich bin, wenn man das dann irgendwie, also mir schmeckt es auch einfach nicht mehr, ist einfach so.
Wenn wir jetzt so gerade schon vom Essen haben, ich meine, wir haben hier auch ein bisschen Kuchen rumstehen, wir haben natürlich immer was da für unsere Gäste. Lieber süß oder lieber salzig?
Ja, ich würde schon sagen, dass ich eher salziger Typ bin.
Also lieber die Butterbrezel da.
Genau. Ja, also jetzt ganz eindeutig, also gerade jetzt so Muffin oder Butterbrezel, wenn ich mal für die Hörer sagen darf, würde ich jetzt eher zur Butterbrezel greifen, definitiv.
Also bist du eher so das Salzige?
Ja. Schon mal irgendwie, weiß ich, zum Abendessen, wenn mal, keine Ahnung, wenn man dann Abendessen hat, irgendwie dann noch, keine Ahnung, Tellerbrot oder so mal, aber ja, eher salzig. Also ich esse schon auch gern süß und muss mich jetzt auch gerade so in der Vorbereitung und so, da versuche ich mich immer richtig zusammenzureißen, aber dann eher so Süßigkeit oder so. Aber so jetzt vom Essen her, Vesper zwischendurch oder so, würde ich immer eher einen Salzkuchen oder eine Butterbrezel nehmen, wie irgendwie ein süßes Stückle. Mag ich mehr.
Das ist doch auch ein schönes Wort. Zum Mittag. Ja. Nein, Spaß. Aber ja, ich kann das nachvollziehen. Ich bin auch ein Mensch, der ganz gern salzig ist. Lieber salzig statt süß.
Ja.
Aber so ist jeder anders.
Ja.
Nur, wir wollten ja ein bisschen was über dich erfahren. Ja. Ich habe auch das Gefühl, wir könnten locker noch mal eine Stunde Podcast reden, glaube ich. Weil so die jetzig kommende Saison haben wir so gar nicht gesprochen. Ja. Über die Paralympics haben wir nicht gesprochen. Also ich glaube, wir müssen noch mal einen Teil 2 drehen irgendwann. Das wäre bestimmt lustig.
Ja, gerne, ja.
Kann ich mir gut vorstellen. Trotzdem bedanke ich mich jetzt schon mal, dass du mein Gast warst. Das war echt cool und ich fand es auch mal nett, dass wir auch über andere Dinge auch gesprochen haben und so und auch über vielleicht gesellschaftlich wertvolle Themen auch mal angeschnitten haben und so.
Ja.
War jetzt auch mal was anderes, auch für mich, weil sonst bewegen wir uns eigentlich hauptsächlich wirklich nur so im Sport und wie wäre jetzt deine Vorbereitung gewesen und was ist dein nächster Wettkampf und so weiter. Cool.
Ja.
Also, vielen Dank.
Ja, war echt tiefgründig.
Ja, stimmt, gell?
Ja, viele Themen, viele kontroverse Themen, die auch... Ah, Diskussion ist ja, oder wie sagt man, das ist ja eigentlich auch unsere tragende Säule, unsere Demokratie, dass wir eben über Meinungen zu äußern und dann eben darüber sachlich zu diskutieren und zu sprechen.
Ja.
Solange das immer im Rahmen bleibt von der Wortwahl, ist das immer sehr gut. Oder da hilft es natürlich auch weiter.
Ja, wir haben ja jetzt auch doch... Also, ganz gut Sachen. Ja. Ich bin gespannt auf das Feedback.
Ja.
Ich hoffe, wir bekommen Feedback. Es ist immer schön, von außen zu hören, von den Zuhörern, von den Followern, von allen Fans zu hören, wie man sowas von außen aufnimmt, weil es natürlich was ganz anderes ist. Ich meine, wir sitzen jetzt zu zweit in einem Raum und haben eine relativ eigene, also jeder hat so ein bisschen dieselbe Meinung und wir sind jetzt nicht so weit voneinander abgedriftet. Aber wenn dann das jemand Externes dann hört, der denkt sich vielleicht auch, oh mein Gott, was haben die denn da jetzt gerade?
Also, aber das ist ja auch schön. Also also andere Meinungen sind ja genauso willkommen.
Haut raus, ihr dürft uns gerne folgen, dir unter
Nico Kappe.
In
Nico
Insta,
mit K.
Und Facebook.
Insta, Facebook, TikTok.
Wow.
Seit einem halben, dreiviertel Jahr aktiv.
Du bist so fortschrittlich. Da bin ich noch überhaupt gar nicht drin. Also.
Ja, das war halt, also da ist natürlich viel Witz und Scheiß. Und während Corona habe ich mich halt damit beschäftigt. Ich werde dir mal ein paar Videos zeigen. Und
Ja, du kannst mir ja mal ein paar schicken, dann kann ich dir auf unserer Instagram-Seite Sport Stuttgart mal ein bisschen publik machen, was der Nico für witzige Videos macht.
Oder was für
Ansonsten könnt ihr uns auch gerne auf Facebook folgen unter Sportregion Stuttgart oder auf unserer Homepage unter www.sportregion-stuttgart.de. E-Mail-Adresse habe ich vorhin schon genannt. Gerne Feedback raushauen. Wir freuen uns über alles. In diesem Sinne, vielen Dank, Nico.
Gerne. Ich sag danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis dennchen, eure Debbie.